Lass uns nicht über den Immo-Tommy reden, was bei Immobilienkäufen zu beachten ist. Spiegel und NDR haben groß berichtet, viele Kunden von Immo-Tommy, die über ihn Konzeptimmobilien gekauft haben, sind in finanzielle Schieflage geraten und das verunsichert natürlich aktuell viele Kapitalanleger. In der heutigen Folge diskutieren wir, welche Lehren aus dem Fall Immo-Tommy zu ziehen sind und hier sind die Fragen im Einzelnen. Wer ist Immo-Tommy eigentlich und was ist passiert? Ist Immo-Tommy damit ein schwarzes Schaf der Branche? Durch die Berichte werden viele potenzielle Anleger verschreckt, zu Recht. Zeigt der Fall von Immo-Tommy nicht auch die Risiken von Konzeptimmobilien auf? Und wie sollte die Branche jetzt reagieren? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findest du in dieser Episode der 1A Lage und nun wünschen wir dir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Gemeinsam mit den Immobilienfreunden, dem exklusiven Club für Immobilieninvestoren und Unternehmer, präsentieren wir euch die 1A Lage. Das ist der Podcast, um sich wissenschaftlich fundiert und unterhaltsam über neue Trends, ökonomische Einordnungen und Strategien rund um die Immobilienwelt zu informieren. An den Mikrofonen sind eure Volkswirte Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, Projektentwickler aus Hamburg. Das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A Lage der Immobilien Podcast und heute wollen wir über etwas Brandaktuelles sprechen. Ihr habt es im Titel gelesen, eigentlich wollen wir nicht drüber reden, aber wir müssen natürlich drüber reden, aber nur anhand seines Beispiels und dann wollen wir mal schauen, wo wir eigentlich landen und das Ganze wollen wir natürlich hier, auch wenn wir auf Social Media natürlich auch unterwegs sind und auch eine erhebliche Reichweite haben, dann möchten wir es trotzdem auf wissenschaftlich fundierte Füße stellen und dafür brauchen wir ihn wieder, unseren weltbekannten und beliebten Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin, lieber Michael.
Hallo, lieber Hauke, grüß dich.
Immo-Tommy, der Spiegel und NDR haben recherchiert und haben gesagt, diesen Mann gehört das Handwerk gelegt, er gehört aufs Kreuz gelegt, wie auch immer, auf jeden Fall. So geht's nicht. Wer ist eigentlich Immo-Tommy und was ist passiert? Vielleicht kannst du das mal ganz kurz einordnen. Wir hatten im Vorgespräch schon kurz drüber gesprochen. Mir persönlich war er vorher nie über den Weg gelaufen. Oder nicht so, dass ich ihn wirklich bemerkt hätte. Dir durchaus, auch über deine Kinder und so. Aber nun erzähl mal, was ist eigentlich passiert und wer ist der Herr?
Ja, Immo-Tommy ist ein typischer Immobilieninfluencer oder einer der größten Immobilieninfluencer, muss man schon sagen. 800.000 Follower auf Instagram, ich glaube 1,1 Millionen auf TikTok. Er ist mir auch nie so richtig aufgefallen. Ich hatte ihn irgendwann mal in der Timeline bei Instagram und ich weiß noch, ich habe dann damals gefragt, mein Sohn mal gefragt, weil die Followerzahl ja so groß ist, ob er ihn kennt. Und er kannte ihn natürlich, ja, mit 15. Das fand ich dann schon spannend, weil er sonst ja auch nicht große Berührungspunkte mit der Immobilienwirtschaft hat. Naja, und ich glaube, was ihn da besonders macht oder warum er da vielleicht so viele Leute zieht, er hat einfach eine tolle Aufstiegsgeschichte. Er war Hauptschüler, hat, glaube ich, einen ganz einfachen Job gemacht und hat dann aber nebenbei angefangen, in Immobilien zu investieren und immer mehr und mehr. Und hat sich nach eigenen Angaben damit zum Millionär gemausert. Und nun seit einiger Zeit verkauft er nun auch selbst Immobilien über Vermittler, hat also letztlich ein Netzwerk aufgebaut, ein Konzern vielleicht aufgebaut, wie du es auch nennen möchtest, und wirbt damit, dass er eben die Immobilien vermittelt, dir die Immobilien vermittelt, dir die Finanzierung vermittelt und du quasi dann ein rundum sorglos Paket für den Immobilienkauf hat. So, und wenn man jetzt eben die Medienberichte sich anschaut, Spiegel hat sehr groß darüber berichtet, auch der NDR hat darüber groß berichtet, ist das eben gar nicht mehr so schön. Da gibt es doch viele Fälle und viele Anleger, die da sehr enttäuscht sind, die eben Immobilien gekauft haben, die einen sehr hohen Sanierungsbedarf haben, wo es Probleme gab, Mieter überhaupt zu finden, wo man sagen muss, dass das Exposé von vornherein eigentlich auf sehr dünnen Beinen stand, eine Seite und keine großen Beschreibungen, dass auch die Finanzierung oftmals relativ riskant waren. Es wurden oftmals Bausparverträge vermittelt, also eine klassische Finanzierung in Kombination mit einem Bausparvertrag, damit du quasi über die ganze Laufzeit von vielleicht 30 Jahren dann einen Zinssatz hast, aber bedeutete eben auch, dass du am Anfang nichts getilgt hast, sondern vor allen Dingen dann den Bausparvertrag angespart hast, was nicht unbedingt die beste Option oftmals ist. Naja, und dann kommt eben auch noch raus, es gab bei diesen ganzen Deals eben teilweise absurd hohe Provisionen. Also an Immo-Tommy sollen 30% des Kaufpreises gegangen sein, was natürlich schon nicht unerheblich ist. Also teilweise für Marketing, aber auch teilweise Provisionen für ihn. Und ja, so ist das Thema im Moment, so stellt sich die Geschichte dar und es gibt natürlich jetzt viele Diskussionen auch über Kapitalanlage und überhaupt das, was so Immobilieninfluencer dann betreiben, aber eben auch das ganze Thema Immobilienanlage wird dann natürlich auch hinterfragt.
Genau, wobei, und das ist an dieser Stelle, kann man das vielleicht nochmal hinzufügen. Dieses Thema, ich bin irgendwie ganz erfolgreich mit Immobilien unterwegs und so, wird ja überall schön gerechnet und wenn man dann einsteigt und ein bisschen Ahnung hat und irgendwer zeigt einem dann so einen Fall von Insta, guck mal, der hat sein Haus gekauft und so viel hat das nur gekostet und dann rechnet man das runter in Faktoren und sagt so, ja klar, wenn ich das zur Hälfte des Kaufpreises kriege, den ich normalerweise am Markt zu zahlen habe, dann ist das schon ein gutes Geschäft. Also da läuft auf Insta eine ganze Menge, wo man oder überhaupt in den sozialen Netzwerken und überhaupt in der Werbung rund um diese Immobilien, wo man sagen muss, meistens sieht die Realität ein bisschen anders aus. Und man muss natürlich, wenn ich irgendwo investiere, und dann muss ich auch genau hingucken. So. Und das Thema Provision von Maklern ist ja tatsächlich nirgendwo geregelt. Also wir haben zwar, darüber haben wir an anderer Stelle schon mal berichtet, wir haben ja immer schon mal darüber gelacht, dass das ja so wie so eine Kartellabsprache eigentlich ist, dass in Hamburg immer 6,25% drunter steht und das sozusagen Usus ist oder auch mal 3,75 oder ich weiß nicht was, aber in Wahrheit ist es ja nirgendwo geregelt. Das heißt, 30% ist zwar satt, aber wenn er das aufschreibt, dann ist es durchaus möglich und nicht zu Unrecht. Also das ist sozusagen nichts, was er illegal tut, sondern es ist einfach nur, er nimmt sich da einen satten Brocken raus. Und möglicherweise war es auch nicht jedem so bekannt, dass er so viel verdient, aber er tut damit zunächst einmal nichts Unrechtes. Ich mache diesen Prolog deshalb, weil ich das, was jetzt diskutiert wird, gerade natürlich von Spiegel und auch vom NDR, wir müssen jetzt die Verbraucher noch viel besser schützen. Das ist ja so ein Reflex, den wir in Deutschland haben. Der Kapitalanlegerschutz, der ist ja das Allergrößte, aber man muss schon auch ein bisschen aufpassen, erwarten können, wenn man Geld anlegt, oder?
Also erstmal, was ich auf jeden Fall unterstreichen möchte, ist, es gilt natürlich auch hier die Unschuldsvermutung, ne? Also das eine ist die Frage, ist das koscher, ist das quasi in Ordnung, wie er sich da verhalten hat, und das andere natürlich das Rechtliche, ne? Ist dagegen Gesetze verstoßen worden oder ähnliches? Und da bin ich auch ganz vorsichtig, das ist hier schwer zu beurteilen. Was natürlich schon so eine Frage aufwirft, naja, 30% Provision. Ich glaube, wenn du das vorher weißt, dann weißt du natürlich auch, okay, ich habe jetzt nicht unbedingt das Schnäppchen gemacht, was mir vielleicht suggeriert worden ist, nach dem Motto, du kaufst dir unter Marktwert und hast dir eine tolle Immobilie, sondern dann muss einem schon klar sein, okay, da verdient jemand ordentlich mit und ich zahle wahrscheinlich mehr, als ich sonst zahlen würde. Ja, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und ansonsten, ich meine, wenn man mal auf Social Media sich umschaut, es ist ja nicht nur im Immobilienmarkt so, ne? Also es sind ja viele Influencer, die eben für alles Mögliche werben, wie man schnell Geld verdienen kann. Noch viel größer ist ja dieser ganze Kryptomarkt, ne? Also da gibt's ja etliche, die dir dann zeigen, dass du da Millionär werden kannst, wenn du in Bitcoin oder in Ethereum oder irgendwas anderes investierst. Und ich glaube, das Problem ist so ein bisschen, dass die 10er Jahre einfach so extrem erfolgreich waren und viele ja auch wirklich sehr erfolgreich mit Immobilien oder mit Krypto oder mit Aktien in diesen Jahren waren. Und die diesen Erfolg einfach sagen, okay, das kannst du auch erreichen, ungeachtet der Tatsache, dass sich die Rahmenbedingungen einfach geändert haben, ja, dass wir eben jetzt ein anderes Zinsniveau haben, dass natürlich auch vielleicht die leichtesten Schnäppchen auch schon weg sind und ähnliches. Also insofern muss man einfach sagen, du kannst diesen Erfolg, den viele gehabt haben in den 10er Jahren, den kannst du nicht replizieren. Also meine These wäre jetzt, Immo-Tommy oder auch andere, wenn die jetzt anfangen und auf die gleiche Art und Weise Immobilieninvestments betreiben würden, würden die ganz kleine Brötchen backen. Ja, die haben einfach zu einem guten Zeitpunkt angefangen und das ist auch gut und damit haben sie auch viel Erfolg gehabt. Aber das Schwierige ist einfach zu sagen, ich repliziere das jetzt in den 20er Jahren oder für die Zukunft und ziehe daraus eben Schlussfolgerungen, wie man es macht. Und ich glaube, das ist ein bisschen das Problem, was wir da haben. Ansonsten, ja, muss man einfach sagen, es ist vielleicht... Zumindest die Transparenz an dieser Geschichte ist sicherlich etwas, was man kritisieren kann.
Ja, wobei ich würde gar nicht sagen, dass man Erfolge aus den 10er Jahren nicht wiederholen kann. Also Chancen gibt es immer. Aber ich glaube, das, was hier, und das ist, glaube ich, der zentrale Punkt, und darüber müssen wir reden, meiner Meinung nach, diese ganzen Quick-Rich-Schemes, die wir überall sehen, oder diese ganzen Menschen, die sagen, schnell reich, das ist so ein bisschen ähnlich oder vergleichbar mit, ich mach dich über Nacht zum Marathonläufer oder ich mach dich über Nacht zur Seiltänzerin oder so. Es wird halt nichts werden. Es bedarf einer gewissen Übung. Und ich glaube, wenn man diesen Umstand verkennt, dann ist man anfällig für Menschen, die halt sagen, okay, ich binde dir ein ganz einfaches Konzept zusammen, was ja auch stimmte. Er hat ja ein Konzept zusammengebunden. Das war für den Anleger ganz leicht. Er musste gar nichts mehr selber tun. Ja, okay, aber wenn ich gar nichts mehr selber tue und gar nichts mehr selber verstehe, dann bin ich natürlich irgendwie auch anfällig dafür, dass da jemand in der Intransparenz sich ein größeres Stück rausnimmt, als vielleicht gerechtfertigt gewesen wäre, wenn ich verstanden hätte, was ich da tue. Das ist das, was ich meine. So diese ganzen Versprechen, ich mach dich über Nacht zum Millionär, ich glaube, das ist das Problem. Und nicht so sehr, dass der in den 10er Jahren angefangen hat. Also klar war in den 10, so Chancen gibt es immer. Das sehen wir ja überall. Ich meine, es sind ja nicht nur Millionäre in den 10er Jahren entstanden, sondern auch letztes Jahr und das Jahr davor und auch mitten in der Krise. Und es entstehen immer Millionäre, aber die wissen halt, was sie tun.
Okay, aber ich glaube, das Entscheidende in den 10er Jahren, den Vorteil, den da viele hatten, war, dass die Immobilie von Anfang an Geld abgeworfen hat. Ja? Das heißt, du hast eine Mietrendite erzielt, die deutlich über den Finanzierungskosten lag. Das heißt, du hast jeden Monat von Anfang an Cash gemacht. Ja? Und dieses Cash, das war ja eigentlich so das Grundprinzip, das dann viele gefahren haben, das Cash lege ich zur Seite und kaufe mir die nächsten Immobilien. Und weil die Banken eben auch entsprechend bereitwillig Kredite vergeben haben, konnte ich eben auch mit ganz wenig Eigenkapital oder null Eigenkapital das finanzieren. Ja? Und dadurch habe ich
teilweise
eben
sogar auch die Nebenkosten. Aber entschuldige, richtig, dass ich dir ins Wort falle. Wir verkennen in der Retrospektive immer, dass die Schwierigkeit des Marktes damals war, den Zugang zu bekommen. Also der Zugang zu diesen Schnäppchen war ja da das Thema. Und diejenigen, die Cash zahlen konnten, waren immer im Vorteil. Die haben dann erst bezahlt und hinterher eine Finanzierung draufgelegt oder so. Aber das war ja sozusagen das Nadelöhr. Will sagen, in jeder Phase gibt es etwas, das einer gewissen Geschicklichkeit und einer gewissen Professionalität bedarf, ohne die ich auch in den besten Umständen nicht zum Zugriff komme.
Richtig, aber worauf ich hinaus wollte ist, dass versucht wird, zumindest von einigen, dieses Modell zu replizieren in den 20er Jahren. Und das bedeutet, du brauchst Objekte, die eine entsprechend hohe Mietrendite haben, die ausreicht, um auch die jetzigen Finanzierungskosten zu übertreffen. So, das heißt einfach, du gehst in Objekte, die entweder eine schlechte Qualität haben, die eine schlechtere Lage haben, denn dadurch kommt ja die höhere Mietrendite zustande. So, und damit kaufst du dir halt die Risiken ein. Und ich glaube, das ist eigentlich das Entscheidende, dass man sich klar machen muss, there's no free lunch, ja. Wenn du jetzt eine hohe Mietrendite hast, die eben dir erlaubt, diese Finanzierungskosten zu übertreffen sogar und wo sich die Immobilie von Anfang an trägt, ist das eben auch mit entsprechendem Risiko verbunden. Dass es eben schwieriger ist, dann Mieter zu finden, dass die Wertsteigerungen nicht so hoch sind oder dass du eben auch irgendwann hohe Sanierungskosten tragen musst. Ja? Und das ist, glaube ich, das Entscheidende und vielleicht die Problematik, die da in vielen diesen Modellen jetzt dahinter steht, dass man das, was man in den 2010er Jahren gelernt hat, dass man das jetzt versucht zu übertragen auf diese neue Marktphase, damit aber ungleich höhere Risiken eingeht. Das wäre jetzt eigentlich mein Punkt.
Ja, okay. Ich lasse dir den Punkt mal. No free lunch ist trotzdem richtig und am Ende musst du Ahnung haben von dem, was du da tust. Wenn du Investor sein willst, dann musst du halt wissen, worin du investierst. So nützt alles nichts. Und die meisten Leute, die halt als Investoren unterwegs sind, die waren vorher auf dem Bau unterwegs oder haben das von der Pike auf gelernt oder kommen aus dem Bankenwesen oder so, aber die haben immer einen professionellen Zugang und dieses über Nacht werde ich mit Immobilien reich, wie das irgendwann mal irgendwer geschafft hat, das ist Quatsch. Gut, egal, vielleicht ist es auch kein Quatsch und ich lasse mich eines Besseren belehren. Wenn du da draußen irgendwie ein Konzept hast, das sogar vielleicht noch besser ist, dann schreib's mir bitte gerne die E-Mail-Adresse unten in den Shownotes. Genau, aber nun haben wir trotzdem die Situation, wir haben es eigentlich schon andiskutiert, aber wir haben natürlich dadurch jetzt und so, wir brauchen vielleicht nochmal eine Diskussion über die Leserschaft des Spiegel oder über die Zuhörer und Zuschauer des NDR. Nichtsdestotrotz werden natürlich viele potenzielle Anleger verschreckt und die Frage ist natürlich jetzt zu Recht oder nicht.
Das ist natürlich ein wichtiger Punkt und das ist immer so das Problem, ne? Also wenn die Aktienmärkte crashen, dann heißt es auch direkt lieber nichts mehr in Aktien investieren, ist viel zu riskant. Und genauso ist das hier jetzt bei solchen Geschichten. Es gibt ja häufig Geschichten, wo auch Leute, die in selbstgenutzte Immobilien investieren und dann wahnsinnig Probleme mit Handwerkern haben und wo das auch viele Leute verschreckt nach dem Motto, oh, bloß kein Wohneigentum erwerben. Und hier ist natürlich bloß kein Kapitalanlage erwerben, aber ich stehe dazu, die Chancen im Markt sind eigentlich wirklich gut für Kapitalanleger, wenn du eben den entsprechend langen Atem hast. Ne? Also du musst einen Zeithorizont haben von 10, 15 Jahren und man muss eben klar sein, es ist ein Investment. Das wird mir in 10, 15 Jahren, wenn ich dann vielleicht verkaufen möchte, wirklich Vorteile bringen. So, und warum sind die Chancen da? Naja, wir sehen im Moment, dass die Mieten recht dynamisch steigen. Wohnraum ist knapp. Nach allen Prognosen geht die Bautätigkeit deutlich runter. Der Bedarf ist aber da. Wir haben starke Zuwanderung nach Deutschland. Wir haben viele Städte, wo in der Vergangenheit schon viel zu wenig gebaut worden ist, wo sich die Marktlage wahrscheinlich noch verschärfen wird. Und von daher kann man schon über die Mietentwicklung sicherlich auch von dieser Entwicklung partizipieren. Über kurz oder lang werden auch die Wertsteigerungen folgen. Ich sehe es auch nach wie vor so, dass die Zinsen mittelfristig fallen werden. Da werden wir sicherlich in anderen Folgen nochmal intensiver drüber diskutieren. Aber die Perspektiven, wenn eben die Inflation runtergeht, wenn sich die Lage da normalisiert, werden auch die Zinsen etwas runtergehen. Auch davon kann man profitieren. Was eben auch ein ganz wichtiger Punkt ist, Immobilienanlagen bieten eben auch große steuerliche Vorteile. Das muss man einfach sehen. Neubau gibt es im Moment die 5% Sonder-AFA, aber auch beim Bestand, das haben wir auch schon an anderen Stellen diskutiert, man kann durchaus auch mehr Abschreibungen geltend machen durch entsprechende Gutachten. Man hat die steuerfreie Veräußerung nach 10 Jahren, man kann die Kosten ansetzen, also auch die höheren Zinsen sind für den Kapitalanleger deutlich besser zu schultern als etwa für denjenigen, der Wohneigentum erwirbt für sich selbst. Also da gibt es einfach eine Reihe von Gründen und wenn man mal in die Historie schaut, man sieht einfach, die Renditen von Immobilien sind langfristig gesehen eigentlich immer real positiv gewesen. Das heißt, es gibt eine echte Realwertsicherung. Auch das ist etwas, was viele Anlagen nicht bieten. Und insofern gehört eigentlich eine Immobilie in ein Portfolio. Natürlich, wenn man ein ganz kleines Vermögen nur hat, ist es vielleicht schwieriger. Man muss auch eine entsprechende Bonität haben. Man muss auch in der Lage sein, manches abzufedern. Aber wenn man eben bei denen schaut, die höhere Vermögen haben, dann sind Immobilien immer ein großer Teil des Portfolios. Und insofern würde ich auf jeden Fall sagen, sind Immobilienanlagen attraktiv. Aber das ist eben auch, das hast du gesagt, man muss sich eben damit auch beschäftigen. Ja, das ist nichts, was du mal eben kaufst aus guter Laune heraus oder weil da irgendjemand einen guten Ruf hat oder anscheinend einen guten Ruf hast, sondern damit muss man sich beschäftigen. Und ich meine, das ist ja wirklich das Verrückte teilweise. Es gibt Leute, die beschäftigen sich wochenlang, wenn nicht monatelang, welchen Kühlschrank sie kaufen sollen oder welche HiFi-Anlage. Aber der Immobilienkauf findet dann so ad hoc statt. Das ist natürlich schon problematisch.
Ja, ich habe den Eindruck, dass die Zeit, die investiert wird in die Recherche und in das Anlageobjekt sozusagen im Zusammenhang steht mit der eigenen Kompetenz. Und ich glaube, dass das jetzt auch die Frage nämlich beinhaltet, du hast gesagt, also langfristig ist immer gut, wenn ich eine gewisse Bonität habe und auch das ein oder andere mal abfedern kann, wie eine, keine Ahnung, Sanierung oder einen energetischen Umbau auf eine wahrscheinlich dann Wärmepumpe oder ich weiß nicht was. Das sind dann aber wahrscheinlich nicht die Leute, die über Insta oder andere Social-Kanäle dann Konzeptimmobilien erwerben, richtig? Und die Frage, die sich da natürlich stellt, ist, ob dieser Fall dann nicht auch zeigt, dass das Thema mit den Risiken von Konzeptimmobilien
nicht ganz so richtig eindeutig ist und ob man nicht eigentlich die Empfehlung aussprechen muss, lieber die Finger davon zu lassen. Was meinst du?
Also ich finde, Konzeptimmobilien haben schon ihren Charme, ja, weil wenn du selber Investor wirst, musst du dich eben auch um alles kümmern und du musst die Mieterauswahl machen, du musst dich um die Verwaltung kümmern, du musst also alles selber machen und das ist teilweise ja deutlich komplexer. Und kostet auch viel Zeit. Ja, und gerade wenn man jetzt sagt, ich möchte eigentlich lieber passiver Investor sein, machen Konzeptimmobilien schon Sinn. Weil ich habe jemand theoretisch an meiner Seite, der das alles professionell managt. Aber was das Beispiel jetzt eben zeigt, die Auswahl des Partners ist eben auch wichtig. Ja, und es gibt sicherlich da draußen einige, die vielleicht sich diese Sorglosigkeit oder diese Bequemlichkeit der Investoren auch zunutze machen, so nach dem Motto, ja, ich verkaufe das Rundum-Sorglos-Paket, aber ich bin vor allen Dingen derjenige, der davon profitiert. Und ich glaube, das ist tatsächlich etwas, womit man sich näher beschäftigen macht, wie also die Auswahl des Partners und Recherchen dazu zu machen, das ist, glaube ich, ganz essentiell und sich eben auch zu überlegen, naja, was hat er denn in der Vergangenheit geleistet? Hat er schon ein paar erfolgreiche Projekte auch durchgeführt? Das sind sicherlich Themen, die da eine ganz wichtige Rolle spielen. Im Übrigen, ich habe mich da im Vorfeld jetzt auch mal mit manchen Anbieter oder Maklern, auch Vermittlern von Konzeptimmobilien ausgetauscht. Was ist denn eigentlich so eine normale Provision? Weil du auch gesagt hast, das ist ja nirgendwo geregelt. Das Typische sind wohl eher so 8%. Ja, 8% Provision, das ist auch nicht wenig. Ja, die zahlst du dann, klar, Bequemlichkeit kostet natürlich auch. Aber damit muss natürlich auch das ganze Backoffice und Ähnliches finanziert werden. Das muss man sich auch klar machen. Aber 30%, das ist tatsächlich schon ziemlich, ziemlich heftig.
Ja, wobei natürlich auch die Kommunikation kostet, wie wir ja beide auch wissen, auch so ein Podcast oder so ein Kanal, der muss ja auch irgendwie unterhalten werden, da hat man dann einen Cutter noch dabei und dann hat man vielleicht noch jemand, der einem irgendwie ein paar Konzepte schreibt und so. Ich will das gar nicht rechtfertigen, aber klar, ein paar Kosten kommen zusammen und wie du schon gesagt hast, 8% ist auch eine ganze Menge. Der entscheidende Punkt ist, glaube ich, dass oft unterschätzt wird, dass man sich halt, so eine Immobilie ist ja nicht wie Gold, die kann man sich auch nicht in den Tresor legen oder so, sondern man kauft sich eigentlich ein Geschäft. Das Geschäft hat eigentlich nur einen besonderen Namen, es heißt Immobilie und es passiert in Wahrheit nicht so wahnsinnig viel, weil nicht jeden Tag Kunden reinkommen. So ein Mieter kann ja auch gesehen werden wie ein Kunde und dann ist natürlich die Frage, ob man nicht Konzeptimmobilien so ein bisschen vergleichen kann wie ein Investment in Aktien versus ich werde selber Geschäftsinhaber, was denn gleichbedeutend wäre mit ich betreibe das Geschäft selber. Mhm. So, also wahrscheinlich muss man das so auseinanderklamüsern. Und wenn ich nur die Aktien kaufe, dann habe ich natürlich auch nicht die ganzen Vorteile und die ganzen Einnahmen, die ich habe, wenn ich das Geschäft komplett selber betreibe. Insofern. Die Frage, die sich da natürlich trotzdem stellt, ist, wie sollte die Branche auf diesen Fall reagieren und ist es überhaupt gerechtfertigt, da jetzt überhaupt eine Reaktion zu zeigen? Wie gesagt, ich stehe dem Ganzen extrem kritisch gegenüber, weil dieser Kapitalanlegerschutz, das wird immer, als wenn ein Kapitalanleger ein Kindergarten voll stumpfsinniger Mensch ist, der nicht irgendwie bis drei zählen kann, ausgerechnet. Investoren sollten ja ein bisschen mehr Verstand haben. Insofern muss da jetzt reagiert werden oder ist jetzt einfach gut, dass bekannt ist, dass der sich 30% Provision nimmt und jetzt muss man das nicht mehr kaufen oder er reagiert drauf und macht jetzt irgendwie seine Produkte anders. Also muss die Branche darauf reagieren? Was meinst du?
Ich würde irgendwo sagen, es ist so ein Thema der asymmetrischen Information. Ne? Wir sind ja ein VWL-Podcast auch irgendwo, also kann man das hier auch durchaus bringen. Ja? Das Problem ist, dass der Käufer oftmals nicht genau weiß, was steckt denn hinter so einer Konzeptimmobilie. Ja? Und ist das jetzt ein guter oder ist das ein schlechter? Ne? In der VWL spricht man dann vom Zitronenproblem. Ne? So am Gebrauchtwagenmarkt, du kennst die Qualität der Autos nicht und hast dann eine bestimmte Zahlungsbereitschaft und zu dem Preis kriegst du dann nur die Zitronen. Und das ist natürlich ein bisschen auch die Gefahr hier. Es gibt dafür aber Lösungsmöglichkeiten und da brauchen wir jetzt gar nicht in die große Regulierungskiste zu gehen oder ähnliches, sondern es geht vor allen Dingen darum, das eine ist, der Kunde muss sich selber informieren. Ja, ich glaube, das ist schon mal ein wichtiger Punkt. Er muss sich damit beschäftigen. Er muss, das ist tatsächlich natürlich ein komplexes Investment und sich zumindest mal alles in Ruhe anzuschauen und zu gucken, hat er überhaupt die Informationen oder ist das tatsächlich nur ein Einseiter und da steht gar nichts drauf. Das ist schon mal ein wichtiger Punkt. Das zweite ist aber, dass eben die Branche selber und die guten Anbieter natürlich auch signalisieren müssen. Und ich glaube, das ist vielleicht etwas, wo man noch ein bisschen mehr dran arbeiten kann, dass man hier tatsächlich auch transparent sind, ist, dass man zum Beispiel auch den Track Record aufzeigt. Ja, was sind denn die Renditen, die wir erwirtschaftet haben in der Vergangenheit? Wo gab es denn auch mal Probleme? Dass man da eben dann auch Informationen bereithält. Idee ist auch, das muss man dann entscheiden, ob man zum Beispiel ein Rating auch durchführen lässt, dass man sich selber von jemandem bewerten lässt. Naja, das kann durchaus ja interessant sein, dass man eben nach außen dann eben signalisieren kann, guck mal, wir haben uns prüfen lassen. Das ist durchaus eine Möglichkeit. Finanzvertriebe machen das teilweise selber. Auch das ist ja sicherlich eine Möglichkeit. Man kann auch in so einem Fall überlegen, ob man selber einen Ombudsmann beispielsweise stellt, an den man sich wenden kann, wenn es mal Probleme gibt. Also es gibt jede Menge Möglichkeiten, wie du signalisieren kannst. Ich meine es ernst, ich möchte ein langfristiges Geschäft machen. Ich möchte hier keinen kurzfristigen Provisionserfolg erzielen, sondern ich möchte langfristig Investoren gewinnen, die auch immer wieder bereit sind, in meine Produkte zu investieren. Und das ist vielleicht etwas, wo die Branche noch ein bisschen Nachholbedarf hat, wo man vielleicht noch ein bisschen genauer und ein bisschen mehr Werbung für sich machen kann. Werbung in dem Sinne, ich signalisiere, dass ich es eben ernst meine.
Wobei natürlich auch ein Immo-Tommy, der zeigt sein Gesicht, der nimmt seinen Namen her. Also das ist ja eigentlich auch immer ein Vertrauensbeweis dafür, dass jemand etwas ernst meint. Ich bin nicht eine anonyme Firma, ihr seht mein Gesicht, ihr seht sozusagen, mit wem ich es zu tun habe. Das ist ja eigentlich auch schon immer, also ich weiß nicht, ich auch so diese ganzen Ratings und ich weiß diese ganzen Prüfungen von irgendwelchen inzwischen sehr, sehr großen Firmen, ich will keine Namen nennen, und dann kriegst du ein Zertifikat und dann bist du sowieso geprüft und so. Ich habe da so meine Schwierigkeiten mit. In der Subprime-Krise haben wir ja auch Top-AA-Ratings gehabt und keiner hat mir das Produkt verstanden. Also das ist sozusagen diese Rating-Geschichte, das ist irgendwie ein Signal und irgendwie auch ein Marketing-Gag, aber ich finde, ich kann von jemandem, der investiert, erwarten, dass er sich selber informiert. Wie du schon gesagt hast, bei der Waschmaschine tut man es ja auch. Ich glaube, der Track Record spielt eine Rolle. So, wo kommt er eigentlich her? Selbst beim ersten Deal hat er ja irgendwie eine Vergangenheit. Der kommt ja nicht out of the blue, sondern der wird ja irgendeine Vergangenheit haben. Ich glaube, das ist so das Markenvertrauen in denjenigen Anbieter, dadurch, dass er mir zeigen kann, dass er schon in der Vergangenheit mal hingekriegt hat. Ich glaube, das ist so ansonsten Rating und so eine Prüfung und so. Und also ein Ombudsmann finde ich eine gute Idee. Das finde ich einfach irgendwie für jedes Geschäft eine gute, ist ja sowas wie so eine Support-Hotline, wenn man so will. Kunden-Hotline. Genau, also da kann man sicherlich, aber ansonsten glaube ich, diejenigen, die mit Konzeptimmobilien im Markt sind, die verstehen schon, wie sie vertrauenswürdig kommunizieren. Die stellen ja auch mehr als nur eine Einseite zur Verfügung. Und da gibt's große Calls, in die man sich einwählen kann. Da wird das alles bis ins Detail erklärt. Und dann kann man noch Fragen stellen und so. Also ich glaube, weitere Reaktionen nicht nötig. Da hat es jemand übertrieben, der hat jetzt irgendwie öffentlich mal eins auf die Schniss gekriegt und vielleicht, aber das war's dann auch, oder?
Aber es ist ja schon krass, ne, wenn du jetzt aus Sicht so eines guten Konzeptimmobilienanbieters dir das mal betrachtest, ne? Wie kannst du da konkurrieren, ne? Da gibt's jemand, der hat 800.000 Follower, weil er vielleicht auch schöne lustige Videos macht, ne? Der macht ja nicht nur über jedes Mal Immobilienanlagen, der sagt ja auch, was die besten Lifehacks bei Amazon sind oder keine Ahnung, wo du einen günstigen, tollen Nebenjob kriegen kannst, ne? Also, sondern hat er diese riesen Community und kann dann natürlich darüber viel mehr Leute erreichen als so der klassische seriöse Konzeptimmobilienbetreiber, der eben kämpfen muss, wie mache ich eigentlich auf mich aufmerksam und wie mache ich auf meine Produkte aufmerksam. Das ist ja eigentlich das Spannende an der Geschichte.
Genau, aber das ist ja das Geschäftsthema immer, ne? Marketing ist einfach immer wahnsinnig aufwendig und ich meine, wir machen mit diesem Podcast, das ist ja mehr oder weniger organisch hier, es steckt ja auch kein Geschäft hinter diesem Podcast, aber wenn wir alleine überlegen, wie viel Aufwand wir mit dieser wöchentlichen Sendung haben, so, wir müssen uns immer zusammenschalten, die Konzepte müssen geschrieben werden, das Ganze muss hinterher produziert werden, muss hochgeladen werden. Also, so, jetzt machen wir auch noch YouTube, da machen wir dann auch Thumbnails und ich weiß nicht was. Also, weißt du, da ist ja so viel dran. Und natürlich, und das ist etwas, was, glaube ich, von den meisten Leuten unterschätzt wird, jetzt, wo es nicht mehr eine One-Way-Kommunikation gibt, weil nicht mehr nur wenige senden, sondern jeder kann potenziell sein eigener Fernsehsender werden, jetzt musst du richtig Gas geben, ne? Jetzt musst du richtig gut kommunizieren. Reicht nicht mehr aus, irgendwie zu sagen, hier, ich habe ein Straßenschild und es fallen ein paar Kunden mal bei mir ins Geschäft und mit denen mache ich einen Abschluss. Du musst jetzt richtig dir was einfallen lassen. Das ist sozusagen der neue, du hast vorhin gesagt, Zitronen, also das Arbitrage-Vorteil. Die asynchrone sind Information beruht jetzt auch ein bisschen darauf, wie gut bin ich in der Kommunikation und wie sehr bin ich in der Lage, eine Reichweite zu generieren. Aber in Wahrheit ist es einfach nur alter Wein in neuen Schläuchen. Jetzt ist halt Social Media und nicht mehr Werbung und Marketing. Also ich glaube, jeder, der gut ist, der kann das schon. Und ansonsten kann er ja auch gerne mal bei uns anklopfen und sagen, hey, ich würde ganz gerne mal mit euch über ein Thema reden. Also insofern, hatte ich darauf hingewiesen, dass meine E-Mail-Adresse unten in den Shownotes ist, also für den Fall, dass ihr uns anschreiben wollt. Genau. Aber ich glaube, soweit haben wir das Thema dann auch zusammen, oder? Haben wir was vergessen?
Ja, wird spannend sein, wie das weitergeht. Ob dann noch was kommt, wir halten auf jeden Fall die Augen auf.
Oder ob er vielleicht einfach seine Konzepte ändert, schauen wir mal. In diesem Sinne danke ich dir da draußen fürs Interesse, dir hier natürlich, Michael, für die ganze Fachkompetenz. Und ich freue mich auf dich, auf euch das nächste Mal. Und bis dahin genießt das fantastische Wetter. Alles Liebe, alles Gute. Tschüss.
Tschüss zusammen.
Du bist Immobilieninvestor oder Unternehmer und suchst nach einem hochkarätigen Netzwerk, um dich mit Gleichgesinnten auszutauschen? Dann sind die Immobilienfreunde genau das richtige Format für dich. Informiere dich noch heute über eine Mitgliedschaft in dem exklusiven Immobilienclub auf www.immobilien-freunde.de. Sämtliche weiterführenden Links findest du auch unten in den Shownotes, genau wie Kontaktmöglichkeiten sowohl zu unserem Kooperationspartner, den Immobilienfreunden, als auch zum Team der 1A-Lage.